We will make great again.
Herzlich willkommen, liebe Schlagerfreunde, und herzlich willkommen zu Make Schlager Great Again, eurem Lieblingsschlager-Podcast. Auch heute bin ich wieder nicht alleine. An meiner Seite ist der bezaubernde Herr Vogel. Hallo, Herr Vogel.
Hallo, Herr Kaiser. Schön, Sie zu hören. Schön, wieder bei den Zuhörern zu sein, vor den Volksempfängern. Wie drückt man das jetzt aus? Egal. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich bin einfach ein bisschen aufgeregt heute. Das ist, das hören Sie so ein bisschen raus, glaube ich, Herr Kaiser, ne?
Ja, wir hatten es in der letzten Folge schon angekündigt. Der aufmerksame Zuhörer weiß es vielleicht noch. Wir haben diese Woche, Herr Vogel, einen Gast. Vielleicht können Sie mal was zu unserem Gast sagen.
Ja, Herr Kaiser, Sie sind ja für die Akquise unserer Gäste zuständig. Mhm. Und das machen Sie an sich ja auch relativ gut.
Danke.
Also, nee, muss ich so sagen. Also Sarah Zucker und so, das hat wirklich Spaß gemacht. Und dann haben Sie mir den nächsten Gast vorgestellt, so mit den Eckdaten. Und ich bin ganz ehrlich, ich meine, er hört jetzt zu und wir führen das Gespräch gleich. Aber ich war so ein bisschen skeptisch. Also er war bei Deutschland sucht den Superstar. Da denkt man sich, na gut, da war irgendwie fast jeder schon.
Also, der war da nicht.
Nein, also man muss was können und er ist auch weit gekommen, alles gut. Aber ist jetzt für mich auch kein Qualitätsmerkmal. Dann hat er bei Berlin Tag und Nacht mitgespielt, um so ein bisschen die Highlights raus, was TV angeht, rauszuspielen oder zu sagen. Ja, ist jetzt auch nicht unbedingt meine Serie, zeugt für mich auch nicht unbedingt von Qualität. Als wir dann noch erzählten, dass er da als Drag Queen aufgetreten ist, als Drag Queen Maggie oder Maggie Knorr, war meine Verwirrung komplett. Wirklich. Also da habe ich gedacht, nee, Herr Kaiser, so nicht. Wirklich. Und dann in Vorbereitung des Podcasts habe ich mit meiner Frau zusammen, tatsächlich jetzt hier im Urlaub, im Ferienhaus, den Song Wunder gehört. Mhm. Und Alter, wir waren geflasht. Ganz ehrlich, also es war ein richtig schöner Song. Meine Frau hat zu mir gesagt, wieso ist der nicht so bekannt wie Ben Zucker? Ich finde eine berechtigte Frage tatsächlich, weil das echt ein toller Song ist. Und ich hatte ein bisschen Angst, dass meine Frau den Podcast übernimmt. Das ist also Kaiser und Blum ist, ich sag mal, ein bisschen mit anonym will ich jetzt umgehen. Ich bin aber da und ich freue mich tierisch, heute Abend beim Make Schlager Great Again Podcast Kevin Bryant's Mr. präsentieren. Herzlich willkommen.
Hallo ihr beiden Jungs.
Hallo.
Ich freue mich mega, dass ich da sein darf erstmal.
Ja, wir freuen uns glaube ich
wir
auch
freuen
sehr.
Uns. Dass total.
Ja, auf jeden Fall. Wir freuen uns super, dass du da bist. Kevin Bryant Smith, das Erste, was ich von dir, was mir so offensichtlich war, hey, du wirst Kevin Bryant Smith geschrieben, aber ich habe überall gelesen, Kevin Bryant Smith ausgesprochen. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen, wie kommt das? Oder ist das immer so? Ist das normal? Oder ist das bei dir eine Besonderheit?
Das wäre mir ganz wichtig, weil ich habe 7-mal nachgefragt bei Herrn Kaiser, ob es wirklich stimmt. Mit Brian.
Ja, es stimmt wirklich. Es wird ausgesprochen Kevin Bryant Smith. Also das ganz traditionelle Brian, auch wenn es dieses, außergewöhnliche Schreibweisenformat halt bekommen hat. Also passt auf. Das ist an sich ganz einfach. Mein Dad ist in einer Region von Indiana groß geworden und da gibt es halt so ganz uralte Bücher und da hat meine Mutter damals reingeschaut und da wurden sehr, sehr viele Bryants so genannt und halt auch so geschrieben wie Brain, also B-R-A-I-N. Mhm. Und dann hat sie gesagt, hey, wenn das natürlich aus deiner Region so, so bekannt ist, dann werden wir diesen Namen natürlich auch in den von unserem Sohn reinbringen. Ich war dann der Dritte und ich habe ja 2 ältere Schwestern. Und ja, so kam das dann zustande. Kevin war ein Wunschname von meinem Dad. Brian war dann von meiner Mom und Smith, war der Familienname.
Aber kommt es denn öfter vor, dass sich Leute auch vielleicht, wenn du mal mit Medien zu tun hast etc., die da nicht gut vorbereitet sind, die dann dich als Kevin Brain Smith vorstellen? Kommt das vor oder ist das gar kein Thema?
Ach ja, also mittlerweile, ich meine, ich bin 36, wisst ihr, das ist so, ich wurde in der Schule schon Kevin Brain genannt, ich wurde ja in der Ausbildungszeit Kevin Brain. Mittlerweile ist das für mich auch gar nicht mehr so schlimm, es ist halt, ja, es ist ein Teil von meinem Leben, ne? Also dieses Brain, deswegen sage ich auch immer, zum Beispiel Hashtag Brainliebe.
So. Ja, der Name ist Programm. Ne? Wenn man Brain heißt, dann oder Brian und Brain geschrieben wird. Ja, spannend. Dein Vater ist, hast du ja gerade schon gesagt, ist Amerikaner. Aber ist schon lange in Deutschland oder hat hier deine Mutter kennengelernt? Oder vielleicht kannst du uns dazu was sagen? Weil das ist ja schon interessant, mit deinem Namen, amerikanischer Name. Du fühlst dich jetzt nicht als Amerikaner oder so. Das habe ich jetzt nicht so den Eindruck. Oder doch, vielleicht doch.
Ich bin geborener Deutscher. Also ich bin hier geboren, groß und breit geworden. Ja, es ist so.
Breit?
Ne? Naja, also ich bin 1,90 und mit meinen 135 Kilo, ich bin ja ein strammer Kerl. Ne?
Bitte was? 135 Kilo?
Ja, man sieht es vielleicht nicht ganz so doll, weil ich mich gut gehalten habe.
Wohl proportioniert. Herzlichen Glückwunsch, alles gut.
Ja, aber man sieht es trotzdem. Also ich bin halt schon immer so gewesen und ich verstecke mich ja auch nicht. Ich fühle mich ja wohl. Und
okay.
Ich habe letztes Jahr, muss ich dazu sagen, ich habe 32 Kilo abgenommen, deswegen ist das natürlich nicht mehr ganz so viel. Aber es ist alles gesundheitlich gut. Ne?
Ja, cool. Aber trotzdem, dein Vater ist Amerikaner, ist dann hier auch nach Deutschland gekommen und du bist ja Musiker, du bist ja Schauspieler, haben wir ja gerade alles gehört. Deine allererste Kindheitserinnerung an Musik, weißt du die noch?
Meine allererste Kindheitserinnerung ist safe Sandra mit Maria Magdalena.
Sehr schön.
Das war meine erste. Ja, es war meine, wirklich, das war meine erste Schallplatte, die rauf und runter lief.
Ja, danke gleichfalls.
Ist das wirklich so, Herr Vogel? Wirklich?
Ich bin wahrscheinlich ein bisschen älter, aber trotzdem, Maria Magdalena war, also Sandra war für mich, wie sagt man das jetzt jugendfrei? Eine Heldin, tatsächlich. Also tolle Songs einfach. Maria Magdalena war wirklich, I'll never be Maria Magdalena. Fantastisch, ja.
Ja.
Ja, habt ihr schon mal eine Gemeinsamkeit, Herr Vogel? Ist doch schon mal sehr schön. Lern auch wieder ganz neue Sachen hier über den Herrn Vogel. Das ist immer wieder schön für mich in so einem Interview. Da kommt er mal auf so ganz neue Aspekte zu sprechen. Ja, sehr spannend.
Ich muss ja dazu gestehen, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, 3 oder 4. Da hat mich meine Mutter vor dem Plattenteller immer gesetzt und dann hat sie mir Kopfhörer rauf. Und dann habe ich diese Schallplatte gehört. Die ist unfassbar alt geworden. Mhm. Und also ich meine jetzt die Schallplatte, nicht meine Mutter.
Sandra war auch. Also,
ja, ich habe einen Freund, der ist ein riesiger Fan von der. Der reist immer noch ihr hinterher. Total crazy.
Sandra tritt noch auf?
Ja, die hat auch einige Sachen da am Start gehabt.
Ah, sehr schön. Muss ich mir merken. Vielen Dank für den Tipp.
Sehr gern.
So, nachdem ihr euch jetzt so ein bisschen angefreundet habt, auch mit der...
Wir gehen auf eine 80er-Party zusammen, ja,
natürlich. Ja, genau. Ihr geht auf die gleichen 80er-Partys wahrscheinlich. Genau. wir hatten ja mal ein Vorgespräch gemacht, glaube ich, vor ein paar Tagen am Wochenende, letztes Wochenende oder letzte Woche. Und da hast du mir schon so ein paar Sachen gesagt, aber so ein bisschen angeschnitten, die ich aber super interessant finde. Du hast gerade von deiner Mutter gesprochen. Du hast mir aber auch erzählt, dass du ja relativ früh dann ins Heim gekommen bist und im Heim aufgewachsen bist. War das ja auch wahrscheinlich gerade in Kinderjahren einen super, super prägt. Man sagt ja gerade so, die Kinderjahre sind die prägendsten Jahre überhaupt. Kannst du uns da was zu sagen? Wie ist es denn dazu gekommen, dass du im Heim aufgewachsen bist und was hast du da für Erfahrungen gemacht? Das ist einfach ein super spannendes Thema, finde ich.
Ja, ich sag mal so, die weiteren Veranstaltungen verzögern sich jetzt um 6 Jahre. okay. Wo soll ich anfangen?
Ja, wann also, bist du in Zeit? Mit wie vielen Jahren bist du in Zeit?
Das finde ich wichtiges, ja.
Ja, also ich muss noch davor, also ich muss da wirklich dazu sagen, ich hatte eine ganz tolle Kindheit und bei Mama, Papa und Geschwistern und so weiter. Und dann haben sich damals meine Eltern getrennt. Die Gründe habe ich damals gar nicht so verstanden. Ich habe nur mitbekommen, dass sie sich halt trennen. Und kurz danach ist dann meine Mutter sehr, sehr schwer krank geworden. Aber nicht aus dem Grund, sondern aus anderen Gründen. Und war 6 Jahre lang komplett im Krankenhaus. Und also man wusste nicht natürlich, wie lange sie dort bleiben muss, aber Fakt war, ich war halt sehr, sehr jung und ich war 8 und also 8,5 ungefähr. Dann waren wir 1,5 Jahre mit so einer Familienhelferin von der AWO, kennt ihr vielleicht, die dann immer nach Hause kommt und ja, die Kinder betreut und so. Ja, und die hat dann auf uns aufgepasst. Und mit 10 war es halt nicht mehr möglich durch die Umstände und ich musste dann irgendwo hin. Und dann hat meine Mom gesagt, er soll das aber selbst entscheiden, ob in ein Kinderheim oder in eine Pflegefamilie. Also ich durfte mir das so ein bisschen aussuchen und mir alles anschauen. Ja, und dann habe ich mir das angeschaut und habe mich für das Kinderheim entschieden. Und dann war ich erstmal da.
Da warst du da.
Ja. Okay, pass auf, dann erzähle ich dir jetzt den Rest auch noch. Also euch.
Ja, es ist vor allen Dingen also, natürlich interessant, weil du hast ja dein Traum, also du hast auch im Heim Musik gemacht wahrscheinlich.
Genau, also ich habe schon immer Musik gemacht, also auch schon vorher. Ich war ja mit 4 Jahren habe ich angefangen, Blockflöte zu lernen und Noten. Und war da auch sehr erfolgreich in den jungen Jahren schon in der Berliner Philharmonie, habe da ein Solo gespielt und mir war Musik immer ganz, ganz wichtig. Und Gesang kam allerdings erst mit 14, also so nach dem Stimmbruch. Ja. Aber zurückzukommen nochmal zu dieser Heimzeit, weil das ist ja auch alles da entstanden dann mit dem Gesang. Als ich 10 war, habe ich halt gedacht, okay, jetzt bist du hier. Da saß ich auf dem Bett, ich weiß das noch ganz genau wie vor meinen Augen, da saß ich auf dem Bett und dachte mir, okay, jetzt bist du hier und musst irgendwie dich alleine durchkämpfen mit den ganzen Jungs hier in dieser Gruppe. Ja, und dann, ich wollte unbedingt auch auf diese musikbetonte Grundschule, dafür habe ich gekämpft, obwohl ich eigentlich auf so eine Schule für schwer erziehbare Kinder sollte. Und da habe ich gesagt, ich will da nicht hin, ich weiß nicht, was ich da soll. Und dann habe ich dafür gekämpft und habe gesagt, ich möchte dort auf diese Schule. Und dann war ich auf einer musikbetonten Grundschule.
Ja. Und dann, wenn ich kurz dazwischen fragen darf, wie kam es dazu oder wer wollte dich auf diese schwer erziehbaren Schule schicken?
Also an sich war das erstmal so geplant vom Jugendamt damals. Okay. Die haben erstmal alle, die ins Heim gekommen sind, sind automatisch auf diese Heimschule gekommen. Also auf diese Schule für schwer erziehbare Kinder. Aber ich war ja gar nicht schwer erziehbar. Ne?
Das ist so Schema F dann einfach. Das sind die Verhältnisse, also schwer erziehbar, oder?
Ja. Ich war ganze 2 Tage war ich in dieser Schule und habe gesagt, ich möchte hier nicht hin. Ich möchte in die andere Schule, weil da habe ich viel mehr Möglichkeiten. Und ich war auch in 10 Jahren, muss ich dazu sagen, auch schon sehr reif für mein Alter. Mhm. Ja, ich hab auch einfach damals 500 Mark in die Hand gedrückt bekommen von meinen Betreuern und durfte dann die Monatskarten kaufen oder Kleidung mit den etwas Jüngeren, so Socken, Hosen und Schlippis, ne, was man halt so braucht. Ja, es steckt viel Vertrauen schon drin, wenn man jemand mit 10 und 11 da losschickt.
Na klar.
Mit so viel Geld. Ja, ja und dann habe ich mit, ich bin ja mit, also 94, als ich dann 10 war, bin ich ja mit einer CD und mit meinem kleinen CD-Player bin ich ja ins Heim gegangen. Und das war nämlich meine erste CD, die ich hatte. Das war Over the Hump von der Kelly Family.
Ah, okay.
Ja, und das hat mich dann wirklich ganz stark geprägt. Also dieses Album und auch die Kellys selbst. Genau. Das war für mich ganz toll, immer dieser Zusammenhalt von der Familie und. Ach, ich habe immer noch dieses Buch, was ich damals zusammengebastelt habe aus allen Schnipseln. Das habe ich heute immer noch.
Aus allen Schnipseln von der Kelly Family oder von was jetzt?
Ja, genau, von den Kellys, allen Zeitschriften, ob Bravo. Oder egal wo, ich habe alles zusammengesammelt, ne? Wahnsinn.
Okay.
Ja. Ja. Aber für mich war immer klar, dass ich habe mich nie als Heimkind gefühlt. Ich weiß nicht, ob man das so nachvollziehen kann, wenn man zu Hause vielleicht groß geworden ist, aber für mich war das wirklich so, weil meine Mutter hat jeden Abend mich angerufen, hat nach mir gefragt, also hat mit mir telefonieren wollen, egal wie schlecht es ihr ging. Und deswegen hatte ich wahrscheinlich auch nie dieses Gefühl, dass ich irgendwie dazugehöre in dieses Heim, sondern nur übergangsweise da bin oder da war.
Naja, es ist ja auch was anderes, wenn man im Heim ist, jetzt wie in deinem Fall, und die Eltern oder die Mutter ist jeden Tag für einen da oder telefoniert, als wenn man jetzt im Heim ist, wenn man gar keine Eltern hat. Das ist ja, glaube ich, nochmal was ganz anderes. Ja, aber es ist eine spannende Erfahrung. Und diese Musikschule, das war jetzt nur die Grundschule, Musikgrundschule. Das heißt dann, als du dann, 10 warst, hast du dann wahrscheinlich dann auch die Schule ja gewechselt irgendwann.
Genau, also ich war vorher auf einer ganz normalen Grundschule und da gab es natürlich auch Musikunterricht und auch danach noch Ensembles, wo man halt hingehen konnte. Und als ich dann ins Heim gewechselt bin, bin ich auf die musikbetonte Grundschule gekommen und da gab es so viel Auswahl, da konnte ich mich gar nicht entscheiden, ob jetzt Geige, Klarinette, Querflöte, was auch immer. Also wirklich von A bis Z war alles dabei und das war für mich natürlich das Größte.
Und du bist auch dabei geblieben, also so beim Instrument dabei geblieben?
Ja,
zu sagen, Geige oder war das eher so von einem Instrument zum anderen springen, so wie das bei Kindern halt machen?
Ich habe dadurch, dass ich ja mit 4 Jahren angefangen habe, Blockflöte zu spielen, bin ich erstmal dann in ein großes Ensemble von Blockflöten gegangen. Da gibt es ja unterschiedliche Größen von den Flöten. Und ich kann auch 5 Blockflöten spielen. Also von Garklein, Flötlein, Sopranino, Sopran, Alt- und Tenorblockflöte. Also alle 5 kann ich spielen und habe das dann auch dort in diesem Ensemble gemacht. Genau, und dann habe ich irgendwann angefangen, mal ein halbes Jahr, muss ich dazu gestehen, habe ich dann mit Gitarre angefangen. Das war mir dann aber nicht so. Also es war, ich weiß, wie die Gitarre funktioniert, ich kann auch ein paar Akkorde spielen, aber ich habe gemerkt, das war nicht so meins. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, ich möchte unbedingt Klavier lernen. Ja, und seitdem, da habe ich ein Jahr so ein bisschen Klavierunterricht bekommen. Das hat übrigens meine Mutter dann auch bezahlt. Das Heim hat das nicht übernommen damals, also die durften das nicht übernehmen und dann hat meine Mutter gesagt, egal was es kostet, das hat 100 Mark damals gekostet, das hat sie dann mir jeden Monat hingelegt und dann durfte ich dahin.
Und das hast du auch durchgezogen?
Ich habe das ein Jahr durchgezogen, genau, und dann habe ich ja mit meiner Ausbildung dann schon fast angefangen.
Okay. Ja,
genau.
Hattest du denn damals in dieser Zeit, in deiner Jugend, war sehr musikalisch, hast du gesagt, hattest du denn da schon irgendeine Vorstellung, was du später mal werden willst? Oder war das eher so, hey, mir macht das jetzt einfach Spaß, Musik zu machen, aber ohne, dass du das jetzt irgendwie auf was Späteres projiziert hast?
Oh, du meine Güte. Also ich habe da ganz spezielle Fotos.
Also ist im Podcast immer schwer, musst du beschreiben.
Ja, das habe ich ja auch gerade überlegt. Ich dachte so, nein, also stellt euch vor.
Den Kevins Starschnitt.
Kevin Brian Smith, der große Kelly Family Fan, ist natürlich auch überall der Angelo gewesen mit einer blonden Lockenperücke, hat sich geil, die wildesten, verrücktesten Klamotten angezogen, die er gefunden hat. Und dann ging es los, ne? Every baby needs a mama und so weiter. Oh, es war legendär. Ja, also diese Fotos existieren wirklich immer noch.
Aber die Kelly-Family hat dich bis heute nicht adoptiert.
Nee, die Kellys haben mich nicht adoptiert, obwohl, egal, in meinem Büchlein, jetzt, das hört sich jetzt ein bisschen strange an, aber da gab es mal so ein Herzchenaufkleber, die waren ganz frei und es waren genau 12. Und dann dachte ich mir, da packe ich jetzt alle Namen von den Kellys rein, Kathy, Kelly und dann so weiter. Und dann habe ich ganz zum Schluss, habe ich dann Kevin Kelly hingeschrieben.
Nicht mal ernst, wirklich.
Naja.
Hast du die Kellys denn mal getroffen? Also jetzt nicht auf einem Konzert oder so, wo du vielleicht warst, aber hast du sie so mal, konntest du mal mit ihnen reden irgendwann?
Also ich habe ein einziges Mal 2016 Maite Kelly zufällig in einer Bar getroffen, nach ihrem Konzert.
Oh, okay.
Das war total verrückt, weil mein bester Freund, der hat gesagt, Kevin, dreh dich jetzt nicht um. Ich so, warum? Was ist denn da? Nein, dreh dich nicht um, du wirst gleich umfallen. Maite sitzt hinter dir. Ich so, was? Ja, und dann habe ich mich umgedreht und dann war ich total starr. Ich dachte so, oh mein Gott. Ja, dann, es war wirklich so ein bisschen Fanboy. Also, oder Fangirl nennt man das ja eigentlich, ne? Aber ich bin ja Fanboy. Und dann hat er gesagt, ja gut, ich muss da jetzt hin. Und dann ist er wirklich hingegangen, in dem Moment, als die Begleitung dann auf Toilette gegangen ist, hat gesagt, ey, wir waren gerade
gutes Timing.
Ey, wir waren gerade auf deinem Konzert, das war mega cool. Mein bester Freund, der ist so ein großer Fan. Und dann hat sie gleich gesagt, oh ja, da komm doch mal her und war total lieb und nett. Und dann haben wir wirklich eine halbe Stunde da gequatscht und ich dachte so, wow, ne? Das war ein ganz, ganz toller Moment. Dann haben wir noch ein Foto gemacht und ich habe diesen Moment. Und dann, also mein bester Freund meinte so, Kevin, du kannst ihr jetzt alles sagen, ne? Sag es doch einfach, was willst du ihr jetzt mitteilen? Und dann saß ich da und habe gesagt, weißt du, Maite,
willst du mich heiraten?
Ich will jetzt gar kein Fanboy sein oder irgendwas, sondern ich bin auch Sänger. Und ich muss einfach mal Danke sagen, dass du einer von also ne, plus deine Familie, aber auch du, ihr habt mein ganzes Leben und meine ganze musikalische Laufbahn geprägt. Mhm. Und ich hoffe, dass ich irgendwann meine Liebe und meine Leidenschaft, die ich auch dadurch natürlich erworben habe, irgendwann an die Menschen weitergeben kann. Und das habe ich dann einfach mal genommen, diesen Moment, und mich bedankt.
Das sind aber schon starke Worte. Sehr starke Worte in dem Moment, wo man sein Idol trifft, also oder ein Idol trifft.
Ja, ich glaube, dass also das
sehr reflektiert irgendwie auch.
Ja, ich bin sowieso schon ein sehr bodenständiger Mensch. Hm. Und ich lasse mich nicht so von solchen Dingen, also da könnte auch eine Mariah Carey vor mir stehen oder wer auch immer, ja.
By the way, was ist denn Mariah Carey liegt meistens.
So.
Vor allem, was ist denn Mariah Kelly gegen Maite Kelly? Also, Entschuldigung.
Mariah Carey ist die Lieblingssängerin von meiner Mutter.
Also, okay, dann nehme ich das, Entschuldigung. Alles gut, ja. Alles gut,
ich bin mit der sozusagen groß geworden.
Alles gut.
Ja. Deswegen. Ja, das, also, und ich habe ein einziges Mal Joey Kelly letztes Jahr gesehen, als das losging mit, da ist er mit seinem Sohnemann mit so einem kleinen Bus rumgetourt und da war er in Berlin am Alexanderplatz und da habe ich auch einfach nur mal Hallo gesagt und habe ihm auch einfach nur gesagt, Dankeschön, dass du mein Leben so geprägt hast. Und dann bin ich wieder gegangen. Er hatte gar keine Ahnung, warum.
Ja, es ist schon beeindruckend bei der Kelly Family, dass sie jetzt wirklich über so viele Jahre und auch über Generationen hinweg Musik machen. Das ist etwas, glaube ich, was ja heutzutage schon etwas sehr, sehr, sehr Seltenes ist, dass man ja auch das Glück hat, dass man auch immer noch nach so vielen Jahren erfolgreich Musik macht und dass man dranbleibt. Ich glaube, was diese Konstanz angeht, kann die Kelly Family durchaus auch ein Idol oder ein Vorbild sein für Leute, die vielleicht was ganz anderes als Musik machen. Einfach, dass man diesen Spirit sieht, der dahinter steckt und dass dieses Dranbleiben, ne, das ist schon bemerkenswert auf jeden Fall.
Ja, also wenn ich einen Wunsch unter anderem frei hätte, dann wäre das wirklich einmal mit denen zusammen einen Song singen. Das wäre für mich wirklich was ganz Besonderes.
Ja, wer weiß, vielleicht kommt es dazu ja noch.
Ja, das wäre wirklich ein Traum.
Ja. Sag niemals nie, ne? Sag niemals nie. Dann hast du ja, und das ist, glaube ich, etwas, was viele interessiert, du hast ja jahrelang später dann, also nach der Schule, ja, dann muss das ja dann gewesen sein, als Drag Queen gearbeitet, ne?
Ja, also erstmal habe ich mich ja noch geoutet zwischendurch, ne, dass ich halt so auf Männer stehe, das muss man ja einfach mal dazu sagen.
Bevor wann war das?
Da war ich 18.
Da warst du 18.
Ja, es war auch ein bisschen schwer am Anfang, weil meine Mama mit solchen Dingen noch nie irgendwie konfrontiert war. Aber hat dann relativ schnell dann auch gesagt, alles gut. Ne? Als ich ihr dann gesagt habe, ich möchte jetzt als Drag Queen nebenbei arbeiten, hatte sie erst Angst, dass ich mich umoperieren lassen möchte. Dann habe ich zu ihr gesagt, nee Mama, ich bin schon ganz stolz darauf, auch ein Mann zu sein. Ja, aber ich habe das dann angefangen, eigentlich nur aus der Not, weil wir hatten damals wenig Geld, also mein Ex-Freund und ich. Und wir hatten zusammen halt eine Wohnung, wir hatten eine kleine Meerschweinchenzucht.
Okay, und auch spannend.
Ja, mit 56 Meerschweinen, das war schon wirklich viel. Und es hat uns halt wirklich auch was...
Gewerblich oder Zufall?
Das war letztendlich Zufall.
Okay, also, gut, das wollte ich noch wissen. Alles das, gut.
Ne, also so fing es an. Und dann... Irgendwann, also wir haben dann auch nicht mehr gezüchtet so richtig, sondern die sind dann irgendwann alle groß geworden und dann auch verstorben. Ne, also den ganz normalen Werdegang von einem Meerschweinchen durchlebt.
Das harte Leben eines Meerschweinchens, ja.
Ja. Und somit mussten wir aber irgendwie auch nebenbei ein bisschen Geld verdienen. Und mit unserem kleinen Job in einer Bäckerei war das natürlich jetzt nicht so prickelnd. Ja, und dann habe ich gedacht, was machst du denn dann? Habe ich überlegt, na gut, dann machst du ein bisschen Musik, dann machst du mal ein Konzert, da kommen bestimmt viele Leute. Ich habe ein Konzert gegeben, es waren ganze drei da. Und da hat dann der Barmensch gesagt, du hast so ein tolles Talent und du kannst doch singen, aber ganz ehrlich, du bist total langweilig, wenn ich dich auf der Bühne sehe. Ich dachte so, wow. Ne? Ja, und dann hat er gesagt, weißt du was, zieh dir mal Stöckelschuhe an, eine Perücke und ein Kleidchen und dann geht's los. Und ich dachte so, der hat doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ja.
Und also dieses typische irgendwie, du musst auffallen irgendwie. Du musst für den, wenn du hast eine tolle Stimme, aber tolle Stimme haben viele, fall auf irgendwie. So in die Richtung hat er das gemeint, oder?
Ja, also da war schon ein Stimmchen, sagen wir es mal so, zu dem Zeitpunkt. Das ist ja schon 2008. Ja, das ist ja schon sehr lange her. Und dann hat er gesagt, komm, ich helfe dir dabei. Dann machen wir das, er macht das auch. Ich dachte so, okay. Ja, dann hat er mich überredet und hat dann gesagt, da ist übrigens in 4 Wochen ein Contest, da habe ich dich jetzt angemeldet. Und ich dachte so, ach du grüne Neune, ich habe noch nie irgendwie in die Richtung was gemacht, jetzt soll ich auf der Bühne stehen gleich bei so einem Contest. Ja, ich weiß noch, Ostermontag war das.
Ja, und Ostermontag.
Dann, ja, ja.
Wieder Auferstehung.
Und dann ging es los im Backstage-Bereich, ganz viele Drag Queens und Drag Kings auch vor Ort und alle nahmen teil mit Rang und Namen aus der Berliner Szene und ich dachte mir so, ach du grüne Neune.
Wie hast du dich gefühlt? Warst du wahrscheinlich super, super aufgeregt, super ängstlich fast schon, ne?
Ja, ich war so irgendwie so ein bisschen die Mutti. Ja, okay. Ich habe dann gesagt, ach, brauchst du was zu trinken? Weil die haben 2 Stunden gebraucht, um sich fertig zu machen mit Stylen und irgendwas wegkleben und dies und das, ne? Und ich war einfach so in nicht mal 10 Minuten fertig, weil ich habe einfach nur ein bisschen Lippenstift drauf gemacht, habe mit dem Finger ein bisschen Lidschatten draufgeschmiert und dann war ich fertig. Also das war wirklich sehr gewöhnungsbedürftig optisch.
Aber hattest du das vorher in irgendeiner Art und Weise dann zu Hause schon mal geprobt, sage ich mal, sich da zu schminken? Oder war das jetzt das erste Mal und du bist jetzt da und machst das jetzt einfach irgendwie?
Naja, dadurch, dass ich jetzt da ja auch ganz neu drin war, ich sag mal so, in der Drag-Sache hat man, es ist halt eine Kunst und Kunst hat keine Grenzen und alle dachten, es sollte so sein.
Alle dachten, es sollte so sein. Das ist ein schöner Satz.
Ja. Naja. Naja, ich war auf jeden Fall dann Start Nummer 8, das weiß ich noch. Und dann habe ich da mit einem Badeanzug, bin ich auch ganz, ganz stolz mit meinem schwarzen Hut und einer Sonnenblume drauf auf die Bühne und habe Lady Gaga performt. Und die Leute sind ausgerastet und ich dachte mir, ach du grüne Neune, dann bin ich in die zweite Runde gekommen. Da waren dann nur noch die Top 3. Aha. Und ja, und dann hieß es, and the winner is Maggie Knorr. Und ich dachte, nee, das ist jetzt nicht ernst, euer Ernie, dass ich hier gewinne gegen hochkarätige Drag Queens aus der Berliner Szene.
Und das war dann allererster Contest in der Art. Das war, du bist da rein und hast das Ding gewonnen.
Genau, ich bin da rein, hab das Ding gewonnen und auf einmal war ich in aller Munde. Das Ding ist, ich habe da auch komplett nur Playback singen dürfen. Also Aha. Da durfte ich ja gar nicht live singen. Das war für mich natürlich total blöd. Also habe ich das dann auch erstmal ein halbes Jahr so durchgezogen. Ich wurde natürlich dann auf das Cover von einer Zeitschrift raufgedruckt und so weiter. Und die Leute waren sehr aufmerksam. Mein Facebook-Account ist auf einmal explodiert mit vielen Anfragen von sehr attraktiven Männern auch. Ja, nee, also von vielen Leuten. Und dann ging das halt so seinen Weg, ne? Und dann habe ich irgendwann gesagt, hallo, also heute möchte ich live singen? Oh nee, also ne Drag, nein, also Drags singen bei uns nicht live. Habe ich gesagt,
unter keinen Umständen. Unter keinen Umständen.
Genau, habe ich gesagt, na dann komme ich nicht. Ja doch, wir haben dich ja angepriesen. Habe ich gesagt, na dann singe ich halt auch. Ne, heute singe ich live. Oh, ich habe da mit den Leuten immer rumdiskutiert und dann hat einer gesagt, okay, na dann sing doch. Und dann hat der Musik angemacht, ich habe gesungen und dann saß der da hinter seinem DJ-Pult und musste auf einmal so, was ist denn hier los? Und danach wurde ich überall gebucht, nur noch als Live-Act.
Ah, krass. Das heißt, du wolltest da wirklich, weil du hast ja auch so gewonnen, du hast ja auch so deinen Erfolg da in der Szene, aber ja. Dir war das wirklich wichtig, hey, ich kann singen, also möchte ich das jetzt so machen?
Genau, also für mich war auch als Drag damals das schon wichtig, dass ich mein Talent irgendwie zeige und ich wollte ja nie eigentlich Drag Queen sein, das war ja so nie meine Passion, sondern ich wollte ja immer Sänger werden. Ja, und ich habe dann natürlich gemerkt, dass ich da große Aufmerksamkeit bekommen habe. Und bin dann auch, ich habe dann daraus einfach so ein bisschen so ein Business gesehen und dachte, okay, dann baust du das jetzt aus. Ich meine, Maggie und Knorr, wisst ihr ja selbst, also von Maggie und Knorr, da gibt es natürlich auch so eine kleine Tendenz eventuell, dass man da so Tütensuppen mit betitelt. Ich war dann auch die singende Tütensuppe und ich habe dann auch immer auf Veranstaltungen nur Süßigkeiten verteilt, Erdbeertörtchen gepostet bei Facebook und die Leute haben mir dann immer Erdbeertörtchen oder irgendwas mit Erdbeeren mitgebracht, weil sie wussten, ich liebe Erdbeeren. Aber irgendwann konnte ich auch keine Erdbeeren mehr sehen. Naja, genau, das war dann so das erste Jahr und dann bin ich zum nächsten Contest gegangen. Da kannte man mich ja hier und dort auch schon ein bisschen und dann habe ich den auch gewonnen. Das Ding ist nur, dass ich nicht wusste, was ich da überhaupt tat. Also ich wusste gar nicht, was man da gewinnen konnte. Und dann hieß es, ja, die Dicke hat gewonnen. Das war dann das Resultat, also die hat wirklich gesagt, die Dicke hat gewonnen, die war am lustigsten und dann hieß es, ja, dann fliegen wir nächste Woche alle in die Oliver Pocher Show und ich dachte so, Moment, erstmal bin ich, was ist hier los und warum Oliver Pocher Show? Ja, wir treten jetzt dort auf mit Kesha. Die hat ja gerade ganz aktuell Nummer 1 in Deutschland damals, ne? Mit TikTok. Mm. Ne, genau. Mit dir im Song und wir treten da auf. Und ich dachte so, ach du grüne Neune, was hast du hier angerichtet? Ja, und schon saß ich auf einmal in den Studios von Sat.1 und durfte da Kesha kennenlernen und habe mit der performt. Habe ich übrigens auch noch das Video.
Ah, okay. Ja. Was ist das für ein Gefühl, wenn man, also du hast ja eigentlich, ja, du wurdest ja so ein Stück weit da jetzt, sag ich mal, reingeschmissen, will ich jetzt mal fast schon so sagen, durch deinen Freund. Dann hast du aber da selber irgendwie weitergemacht, hast gesagt, ich möchte live singen. Aber wenn man dann sieht, wie quasi im Hintergrund ein Schritt zum nächsten führt, was ist das für ein Gefühl? Kann man das überhaupt irgendwie realisieren? Oder sitzt man dann irgendwann einfach bei Sat.1 und sagt, hey, krass, jetzt irgendwie, jetzt sitze ich auf einmal hier? Oder wie, was geht da in einem vor?
Ja, das war total verrückt, weil auf einmal sind so viele Leute da gewesen, die gesagt haben, boah, du bist so ein toller Mensch und du bist also eine menschliche Drag. Also Drag Kings und Drag Queens sind ja an sich dafür gemacht, dass sie Spaß und Freude in die Welt raussprühen und Glitzer, Glamour und auch so ein bisschen ablenken vom Alltag. Und ich war komplett anders. Ich war zum Beispiel auf einer Party und habe gesehen, dass irgendein Typ gerade mit einem anderen irgendwie rumgemacht hat. Und ich wusste, dass das aber, der hat eigentlich einen Freund da auf der Tanzfläche nebenan. Dann habe ich den mir zur Seite genommen und habe den rausgeschmissen und habe dem ein paar Takte halt gesagt. Mhm. Ne? Und ja, ich bin da halt auf einer ganz anderen Ebene immer unterwegs gewesen. Und die haben mich ganz oft auch die Mutter Teresa der Drag Queens getauft. Ja. Okay. Ja.
Das ist so ein bisschen Adelsschlag, oder? Kann man daraus nicht mehr machen?
Also die Leute, die doch, ungelogen, ich habe das natürlich dann so ein bisschen auch ausgebaut, weil ich dachte mir, okay, das Einzige, was ich sein muss, ist ich sein. Wenn ich damit schon Erfolg habe, ist doch schon mal toll.
aber hallo, ja, klar.
Ja, und über die Zeit hinaus habe ich dann natürlich gemerkt, dass diese Drag Queen-Geschichte für mich dann, also dadurch, dass ich ja immer ich war und eigentlich nur eine Hülle um mich herum gebastelt habe, also ich habe ja sozusagen den Mann weggeschminkt und die Frau einfach drauf, ne? Habe ich gemerkt, dass das ja nicht so wirklich dann meins war, was ich machen wollte, sondern ich habe dann gemerkt, ich möchte doch lieber singen. Mhm. Ja, und dann habe ich ja diese Drag Queen ja einfach an den Nagel gehangen und habe gesagt, okay, du wirst jetzt nicht mehr in die Öffentlichkeit gehen, sondern nur noch ich als Kevin.
Aber du hattest ja noch deine Berlin Tag und Nachtzeit.
Genau, also nachdem ich ja, das war dann 2010.
Ach, schon lange her irgendwie, ne?
Genau,
2010. Zurück überlegt.
Ja, 2010, glaube ich, war, oh Gott, ich weiß es. Nee, warte mal, 2011 war das doch, sorry. 2011, da habe ich Candy Girl gespielt auf einer Party. Und dann kam jemand zu mir, der zufällig natürlich für Filmpool gearbeitet hat und hat mir eine Karte zugesteckt und meinte so, ey, du bist ein total toller Mensch, komm doch mal zu einem Casting, wir machen da gerade eine neue Sendung, die es so noch gar nicht gibt. Und ich dachte mir, oh Gott, was soll denn das bitte sein?
Kannst du das kurz mal sagen, was das für eine Sendung ist? Berlin Tag und Nacht, tatsächlich für mich viel von gehört, aber was passiert denn da überhaupt? Aber also, noch nie gesehen tatsächlich, ja.
Also Berlin Tag und Nacht ist ja sozusagen eine komplett neue Art und Weise von einer Seifenoper geworden. Dieses Format gab es erst in einem anderen Land als Test und das ist so eingeschlagen, dass Deutschland natürlich gleich hinterhergezogen ist und hat gesagt, das wollen wir auch machen. Das ist halt dieses Real Life, was man so, ja, der Alltag.
Aber auch nicht wirklich Real Life oder also.
Also ich sag mal zu meinen Zeiten. Ich habe ja dann dieses Casting durchgemacht und dann haben die mich halt für toll empfunden, dann bin ich ja dahin. Und dann musste ich erstmal mich hinsetzen und mit dem Chef da von der Casting-Abteilung alles erzählen, was ich gerade aktuell mache. Also da habe ich halt erzählt, dass ich Filialleiter bin in einer Bäckerei und viele Mitarbeiter habe. Zusätzlich arbeite ich als Drag Queen, zum Beispiel nachts und moderiere und singe live und so weiter. Ich habe diese ganzen Dinge erzählt und genau das haben die benutzt dann und haben mir diese Rolle auch draufgeschrieben. Also die haben alles, also
Was ich... mit deinen Hintergründen aus seinem Leben dann halt,
Um alles, was ich in meinem Leben selber gemacht habe, haben sie dann in diese Rolle reingeschrieben. Und dann entstand, ich wollte natürlich immer mein Drag-Name damals haben, das konnten wir dann leider nur nicht nehmen aus rechtlichen Gründen. Und dann haben wir damals dafür uns entschieden, dass ich einmal Max und einmal Coco, ich hatte sozusagen eine Doppelrolle als Mann und als Drag-Queen. Das war so total irre.
Aber crazy Zeit. Irgendwie auch, ne? Dass der reale Lebenslauf dann auf einmal Hintergrund einer fiktiven Person in der Fernsehserie ist. So irgendwie. Das ist schon irgendwie skurril. Also ganz anders als das, was man normalerweise von der Schauspielerei kennt.
Ja, also für mich war das total genial gemacht. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin ans Set gegangen. Ich hatte ja noch nie was mit Kameras am Hut. Ich habe einfach so getan, als würde ich alles verstehen, was sie sagen. Und habe
immer gut.
Ich habe alles improvisiert, was ich konnte. Also alles.
Ich hab das Skript so ein bisschen verstanden mit Berlin Tag und Nacht. Aber was macht das denn mit den Freunden, die man hat? Verstehen die das, dass es nur eine Serie ist, nur ein Format ist, was da passiert? Oder mischen die das? Ich rede nicht von Fremden. Fremde ist immer eine andere Sache, aber von Freunden. Verstehen die das?
Also meine Freunde waren zu dem Zeitpunkt natürlich so, wow, Kevin ist im Fernsehen. So, das war ja noch eine, also ich sag jetzt mal ein bisschen anders, vielleicht wie heute. Und die haben einfach natürlich alle dann eingeschaltet und haben jeden Tag die Sendungen geguckt, wo ich dann natürlich dann dabei war und haben das dann wieder so ein bisschen aufgenommen und das geteilt bei Facebook und hier und dort. Und also es war irre. Das war wirklich.
Aber die haben das auch verstanden, dass es ein Unterschied ist zwischen dem, was da passiert und zwischen deinem wahren Leben, also privaten Leben. Das haben die verstanden, zumindest die Freunde.
Ja, die haben das ja auch alles im Hintergrund logischerweise mitbekommen, weil ich dann gesagt habe, oh Mensch, Mandy, hier, guck mal, ich mache jetzt das und das. Und dann haben die gesagt, boah, zeig mal. Und dann sitzt man natürlich da auch im Freundeskreis zusammen und spielt auch mal den Kram so aus Jux und Dallerei einfach zusammen aus. Und ach, das ist natürlich im Freundeskreis eine lustige Sache dann. Also die wussten natürlich dann auch, dass das ist. Die haben dann auch gesagt, ah, da hast du dich aber schon wieder versprochen, ne? Oder meinte, also das stimmt ja gar nicht. Das stimmt ja gar nicht, das bist ja gar nicht du. Ja, ist schon süß.
Das ist schon, aber ich meine, was hat Berlin Tag und Nacht für eine Reichweite, weißt du das?
Also am Anfang, es ist ja eingeschlagen wie eine Bombe. Es war unfassbar. Ich war ja direkt ab Folge 11 dabei. Ja. Und also in der ersten Staffel. Und ihr müsst euch vorstellen, ich war ja nun Filialleiter in der Bäckerei. Und ich wurde dann ausgestrahlt. Also ich habe ja gedreht. 3 Monate später wurde das ja dann ausgestrahlt.
Da war die Bäckerei voll.
Ja, genau.
Ich sag euch.
Alle wollten Bienenstich. Hilft ja nichts.
Ihr werdet lachen, aber oder es war ihr glaubt es nicht, aber ich habe davon auch sogar noch Aufnahmen. Ich habe meinen Arbeitgeber angerufen, habe gesagt, ich kann nicht mehr arbeiten. Es waren so viele Teenies. Da kam eine ganze Schule. Stellt euch mal vor, eine ganze Schule. Das waren irgendwie gefühlte 10 Klassen oder 15 Klassen, die diesen Laden belagert haben. Ich konnte nicht mal mehr irgendwas tun. Die Leute haben nur Fotos gemacht und ich hatte einen eigenen kleinen Laden in einem Realmarkt. Das heißt, die ganzen Kassen von Real, die waren alle bis nach hinten. Es war komplett voll bis zum Get-No. Und ich musste dann wirklich erstmal von der Arbeit raus. Ich wurde dann zwangsbeurlaubt. Also keiner wusste das. Auch mein Arbeitgeber, der hat mir das ja genehmigt damals. Und der hat dann auch gesagt, also damit haben wir jetzt auch nicht gerechnet. Und dann wurde ich erstmal beurlaubt. Ja, für eine Weile. Und dann bin ich ja wirklich auch direkt in die Schulen, hab dann dort für die Teenies gesungen. Und hab denen natürlich auch viel Aufklärung gegeben. Das hat man gemerkt.
Wieso bist du in die Schulen und hast gesungen?
Na, erstmal wollten die ganzen Teenies ja immer zu mir. Aber dadurch, dass ich jetzt dann, also ich wurde auf der Straße 100.000 Mal angesprochen natürlich am Tag. Und dann, oh, du bist doch, ne, du bist ja, oh, du bist doch. Und dann dachte ich mir, ja. Aber diese Schulen, das war ja klar, weil die Schulen, das ist ja ein Sammelpunkt von den ganzen Teenies. Also bin ich dorthin gegangen und zum Beispiel im Sozialkundeunterricht habe ich dann den Leuten erklärt, was zum Beispiel Homosexualität, was sind Transgender, was ist Transsexualität und habe dann natürlich sehr viel Aufklärung gegeben. Plus, jetzt kommt es, diesen Bildungsweg, weil die haben immer gesagt, oh, ich will auch das machen, was du machst. Und dann saß ich da und habe gesagt, was stellst du dir denn vor, was du alles dafür machen musst, um sowas machen zu können?
Ja.
Ne? Also diesen Bildungsweg so ein bisschen versucht zu erklären. Ja. Und das war für mich ganz wichtig, auch dort, auch das war ja wie im Heim damals, habe ich auch vielen Leuten versucht, immer Werte zu vermitteln. Und auch in der Schule bei den Teenies, ich war ja dann nun schon erwachsen, war das für mich auch sehr, sehr wichtig, den Teenies etwas mitzugeben für die Zukunft. Ja.
Das ist, und da wurdest du offiziell beauftragt, oder?
Nein, das habe ich aus freien Stücken gemacht.
Das heißt, du hast dich mit den Schulen in Verbindung gesetzt und hast du gesagt, Mensch, die kommen ja eh schon zu mir in die Bäckerei, dann schaffen wir doch ein Forum und dann.
Ja, es war so, dass ein Mädchen meinte so, Mensch, kannst du mal zu uns in die Schule kommen?
Ja, ist doch super.
So fing das an und dann habe ich gesagt, ja, kann ich mal machen. Und dann bin ich dahin und dann wurde die ganze Sporthalle mit allen Schülern komplett ausgestattet. Die alle hatten Stühle und so weiter. Und dann bin ich da rein und die Leute, also die sind ausgerastet. Ich weiß noch, diese eine Aufnahme davon, die hat mir dann das Mädchen mal zugeschickt per E-Mail. Da gab es ja noch kein WhatsApp und so. und dann ist es so unfassbar, also diese Halle, ihr müsst euch vorstellen, das war wie bei einem Take That Konzert in den 90ern.
Krass.
Das habe ich so noch nie erlebt. Das war für mich, also so Kelly Family in den 90ern, wo die Leute wirklich nach vorne...
Kelly Family, genau, Stichwort, ja, genau.
wo die Leute reihenweise umgefallen sind, weil sie erstickt sind, so ungefähr, weil sie keine Luft mehr bekommen haben durch das Zerquetschen. So habe ich mich da gefühlt.
Ja. Krass, echt krass. Und gibt einem ja wahrscheinlich auch was, ne, wenn man da so in die Schulen geht und mit den Kindern dann redet und macht und so. Das ist wahrscheinlich auch für einen selber irgendwie ein tolles Gefühl.
Ja, also ich saß halt in den Schulen und wusste, ich habe jetzt die Möglichkeit, allen Jugendlichen, die jetzt gerade hier sitzen, etwas für ihr Leben mitzugeben. Und genau das habe ich dann halt auch getan. Ich wurde dafür nie bezahlt oder irgendwas, sondern das habe ich aus freien Stücken gemacht, weil mir das halt wichtig war. Das hat sich für mich, ich weiß nicht, diese Dinge habe ich halt von zu Hause gelernt. So diese Selbstlosigkeit in, ja, ich weiß nicht, wie ich es betiteln soll. Für mich ist einfach nur wichtig gewesen, den Teenies etwas fürs Leben mitzugeben.
Ja, super spannend. Also vor allen Dingen dieser Einblick auch in die Schauspielerei. Also es ist ja schon ein Stück weit auch Schauspielerei Berlin Tag und Nacht. Das kann man ja eigentlich nicht, kann man ja jetzt irgendwie nicht wegdiskutieren. Mhm. Dann warst du, und das muss ich jetzt mal so ein bisschen sortieren hier, was ich mir aufgeschrieben habe, 2016 bei DSDS, ist richtig, 2016, ne?
Ja.
Auch wieder so von einer anderen Person reingeladen, sage ich mal, oder hast du dich da selbst zu entschieden?
Also mein bester Freund, der ist 2013 in der Staffel gewesen.
Der gleiche beste Freund, der dich damals auch schon angemeldet hat bei dem Drag Queen?
Nee, das war ein anderer.
Ach so.
Genau, also der hat mich dann, ich wusste natürlich so von wegen, dass der da mal war. Der war auch in den Top 20 und das war ganz, ganz lustig. Und er hat mich ja auch dazu bewogen, mir ein anderes Leben zu zeigen, eigentlich das, was ich leben wollte. Und nicht diese Kunstfigur zu sein, sondern Kevin. Und er hat damals nämlich zu mir gesagt, das habe ich auch in meinem DSDS-Casting gesagt, er meinte so, hey, ich bin halt mit dir befreundet und nicht mit der Drag Queen. Mhm. Und da habe ich angefangen nachzudenken und dachte so, okay, er hat recht, er ist mit mir befreundet und nicht mit der Drag, also nicht mit Maggie. Und ich möchte ja viel mehr Zeit mit ihm verbringen und nicht die Drag mit ihm. Und dann habe ich gedacht, ich glaube, jetzt wird es Zeit, alles abzugeben und diese Maske abzulegen. Und das habe ich dann auch getan. Also ich habe das natürlich etwas langsamer gemacht, über 6 Monate. Ich hatte viele Events, eigene Shows und. Ich musste das ja irgendwie dann auch an andere Leute abtreten, die einarbeiten oder. Ja, und dann habe ich wirklich aufgehört und habe letztendlich ganz nackig angefangen. Und dann dachte ich mir, um mich auch selber zu testen, wohin ich denn eigentlich, also was ich überhaupt kann. Und ich wollte einfach mal eine Meinung hören, außer von ihm. Ne? Mhm. Und dann habe ich gesagt, gut, ich gehe mal ganz still und leise, gehe ich mal zu einem DSDS-Casting. Das war ja dann zufällig da an dem Tag und dann bin ich hin. Ja. Und dann auf einmal ging's los. Dann haben die gesagt, ja, wir nehmen dich mit. Dann kommst du in die erste Vorrunde, also zu dem Workshop sozusagen. Das ist dann die Runde vor dem Jury-Casting. Da habe ich dann auch vorgesungen. Dann haben die gesagt, okay, wir nehmen dich mit zum Jury-Casting. Dann habe ich ja vor den 4 prominenten Jurymitgliedern gesungen. Da habe ich ja dann 4 Ja's bekommen und war in den Top 120. Und dann bin ich ja ausgestiegen. Also dann war ich ja raus aus der Show und dann war für mich auch klar, dass das war halt nicht mein Werdegang, den ich gehen wollte. Ne? Und habe dann angefangen, meine eigenen Sachen zu machen. Und dann kam ja, das war ja total verrückt, ich bin ja ausgestiegen, wurde ausgestrahlt und genau kurz vor meiner Ausstrahlung saß ich mit einem Kumpel zusammen und da haben wir Musik gemacht und haben wir Du trägst keine Liebe in dir von Echt aufgenommen, einfach so aus Spaß, weil das nämlich von meinem besten Freund das Lieblingslied damals war. Und ich wollte ihm eine Freude machen. Und auf einmal ist das ins Internet gekommen und dann hat die Plattenfirma, also hier Kontor, gesagt, ey, nehmt das raus, nehmt das neu auf, zack, wir nehmen das exklusiv. Und auf einmal ging das auf 5 Compilations und ich wusste gar nicht, wo vorne und hinten ist. Das war mein erstes Mal, was dann halt das anging. Und es war alles parallel mit DSDS.
Das war 2017, glaube ich, als die Single rauskam, ne?
2016 war das auch.
2016 noch, okay.
Mhm. Genau. Und da war ja dann auf einmal, also mittlerweile hat dieses Ding ja fast 2 Millionen Streams, ne, Spotify-technisch. Das ist schon Wahnsinn gewesen. Ich bin ja dann auch im Phantasialand gewesen. Das ist ja, ne, bei euch nicht weit weg.
Genau, ja, in Brühl, genau.
Ja, und so weiter. Es war schon ganz toll, hier und dort.
Hat denn trotzdem jetzt diese, macht das denn trotzdem was mit einem? Ich meine, du, gut, DSDS war jetzt nicht so dein Ding, das haben wir verstanden. Ich habe jetzt aber so ein Zitat, Vanessa Mai hat sich von deiner Stimme umarmt gefühlt, habe ich mir mal rausgesucht. ja. Dieter Bohlen war von der Kopfstimme nicht so angetan, fand die Bruststimme dafür umso besser, fand die Spitzenklasse sogar, habe ich mir aufgeschrieben. Ist das denn trotzdem was in dem Moment, was einem dann irgendwie sagt, ey krass, also ich meine, die haben Ahnung von dem, was sie sagen, die haben Erfolg. Gibt einem das was mit oder andersrum, hätten die jetzt gesagt, nee, also pff, Das hört sich total scheiße an, ne? Also das Typische, was man bei DSDS ja auch oft hört, hätte das irgendwas verändert für dich? Kannst du das einschätzen?
Ach, ich glaube, wenn ich da jetzt nicht weitergekommen wäre, hätte ich einfach weitergemacht mit den ganzen Sachen, die ich vorher auch gemacht habe. Für mich war das wirklich so eine Erfahrungsgeschichte. Ich bin ja auch schon jetzt, ich war ja nicht 16, 17, ja, sondern ich war ja schon 31. Da hat man natürlich schon ein bisschen Werdegang hinter sich und ist da ein bisschen gesetzter. Also ich war es zumindest. Und für mich war es ein bisschen just for fun und mal schauen, wie das da auch so hinter den Kulissen abläuft. Und ja, aber ich muss ehrlich gestehen, es sind ja viele Sachen auch gar nicht ausgestrahlt worden, weil zum Beispiel Dieter Bohlen hat zu mir gesagt, dass das Weltklasse war. Ja, und das hat er so mit einer Inbrunst zu mir gesagt und mit einer Ehrlichkeit. Aber da waren halt die Kameras nicht mehr an. Das war sehr, sehr schade für mich und natürlich dann auch für die Zuschauer. Aber das ist für mich ein Riesenlob gewesen, wie er es zu mir gesagt hat. Weil etwas sagen, wisst ihr selbst, heißt noch lange nicht, dass man es auch so meint. Und Klar. Ich habe es halt gespürt, dass er das, was er gesagt hat, auch wirklich so meinte. Genauso wie Vanessa Mai zu mir, die war ja wirklich wie auf ihrer Wolke 7.
Ne? Wortspiel.
Ja, das war wirklich ein ganz wundervoller Moment. Ja. Und auch die anderen, also für mich war das ein krasser Moment, als sie alle dann gesagt haben, jeder hat ja so Unterschiedliches auch gesagt, was sie in mir sehen und also Emotionen, dann mein Timbre in der Stimme, meine Kraft und meine Power und. Es war toll, also es war schön zu hören und das Krasse danach, also es ist ja explodiert, also auch mein Facebook, ich hatte ja innerhalb von einem Tag hatte ich über 6000 Nachrichten bei Facebook, nur bei Facebook, ja.
Da sieht man schon so ein bisschen die Reichweite, die diese Formate dann auch haben. Ne? Das ist
aber mal ganz weg von DSDS. Vanessa Mai, loblich in den Himmel. DSDS auch, also Dieter Bohlen auch. Sind da nicht irgendwie, mal ganz weg von dem Wettbewerb, noch irgendwelche Connections bestehen geblieben? Dass Dieter Bohlen gesagt hat zum Beispiel, Mensch, hast du nicht Lust, mit mir eine Single aufzunehmen oder sonst irgendwas? Oder verläuft das dann komplett im Sande, wenn die Show zu Ende ist?
Also, das ist eine gute Frage. Also, ich denke mal, dass die meisten auch mit bestimmten Teilnehmern, wenn sie jetzt zum Beispiel vielleicht nicht in den Top 10 oder Top 3, ich kenne ja die Verträge auch nicht. Vielleicht ist das auch gar nicht gewollt oder auch gar nicht möglich, dass ein Dieter Bohlen mit mir irgendwas dann zu dem Zeitpunkt aufnimmt. Ich weiß nur, dass er mich 2 Jahre später, war ich beim Supertalent einfach im Publikum und da hat er mich ausgewählt und hat gesagt, du kommst hier auf diesen vierten Jury-Sessel. Und da hat er in der Pause, als die Leute immer also es kommen ja immer die Kandidaten auf die Bühne, werden dann beurteilt und dann gehen ja die Kameras wieder aus und dann werden die alle nochmal ein bisschen abgetupft und so weiter und da hat er dann mich erkannt und meinte so, ich kenne dich noch, du warst in der DSDS-Staffel und du warst ein starker Sänger, wie geht's dir denn? Ja? Aber er meinte, wie heißt du nochmal? Also er wollte natürlich nochmal, er konnte sich an mich erinnern.
Hast einen bleibenden Eindruck hinterlassen, ja klar. Okay.
Ja, und der Mann, der lernt ja wirklich am Tag, glaube ich, gefühlt 6000 neue Menschen kennen.
Ja, klar. Alle, die Superstar werden wollen, ja klar.
Ja, und Vanessa Mai hat ja dann 2017, hat sie ja, also ich habe einen Song von ihr als Piano-Cover gemacht, weil ich den Song so toll fand. Und dann hat sie das von meinem Instagram geklaut und bei sich hochgeladen und mich verlinkt logischerweise und hat sich natürlich bedankt für das tolle Cover und da habe ich auch ganz viele Vanessa Mai Fans gewonnen. Das war ganz, ganz, also dieses Mai Team nennen sie sich ja. Die sind großes Dankeschön. Die sind heute übrigens immer noch da.
Echt?
Ja.
Ja, cool.
Ich würde sie als die Mai Hooligans bezeichnen. Also das ist schon eine sehr heftige Gruppe, muss man sagen.
Okay.
Nein, alles gut. Wenn du da drin bist, ist alles gut. Das ist alles in Ordnung.
Sie beschützen sie sehr. Ne? Das meinen wir, glaube ich. Sehr schön. Kevin, wir haben mal an der Stelle, bevor wir mal zu deiner aktuellen Musik kommen, weil da ist ja jetzt auch noch einiges dieses Jahr auch passiert und wird bestimmt auch noch was passieren, mal so ein kleines Spiel vorbereitet, das A oder B oder Weiterspiel. Das heißt, ich lese dir jetzt, wie viel sind es überhaupt? Ja, so 30 bis 40 Wortpaare vor und du sagst einfach A oder du kannst das auch, musst jetzt nicht A oder B sagen, du kannst auch einfach das Wort sagen, also mal ein ganz einfaches Beispiel, Hund oder Katze. Würdest du sagen?
Hund.
Würdest du sagen Hund zum Beispiel?
Genau. Das war falsch.
Nein, es gibt natürlich kein falsch.
Gut, nein, es gibt kein falsch.
Kein falsch und kein richtig. Es geht einfach nur darum, dass du einfach schnell antwortest, nicht so lange drüber nachdenkst. Und weil wir natürlich ganz, ganz, ganz nett sind, geben wir dir auch, wir haben jetzt hier 35, glaube ich, viermal die Möglichkeit, weiter zu sagen. Also wenn du dazu einfach nichts sagen willst, dann sagst du einfach weiter. Weil kann ja sein, dass du nicht zu allem was sagen willst. Das ist jetzt nichts Schlimmes dabei, aber man hat ja mal so manchmal die Möglichkeit. Also im Prinzip hast du verstanden.
Okay, ich habe es verstanden, ja, sehr, sehr gerne.
So schwer ist es ja auch tatsächlich nicht. Ja. Also, fangen wir an. Viermal weiter, der Herr Vogel, der zählt die weiter mit.
Aber
ganz streng. Gut, fangen wir an. Snooze oder Aufstehen?
Aufstehen.
Broses oder No Angels?
No Angels.
Berge oder Meer?
Meer.
SMS oder WhatsApp?
WhatsApp.
Textnachricht oder Anruf?
Anruf.
Knight Rider oder A-Team?
Knight Rider.
Hahn oder Luke?
Was? Was war das erste?
Hahn oder Luke?
Keine Ahnung, was das ist. Weiter.
Westernhagen oder Grönemeyer?
Grönemeyer.
Cola oder Wasser?
Wasser.
Bei Rot oder bei Grün?
Grün.
Bier oder Wein?
Ich trinke keinen Alkohol, sorry. Okay, also dann Wein zum Kochen.
Wein, okay. Maske oder keine Maske?
Keine Maske.
Helene Fischer oder Andrea Berg?
Oh, das ist gemein. Das ist gemein. Oh, dann nehme ich Helene Berg.
Okay. Also, naja, lass das als weiter.
Nein, ich erzähle das als weiter. Entschuldigung.
Okay. Das war als weiter, sorry. Laura Müller oder der Wendler?
Der Wendler.
Teilen oder haben?
Teilen.
Mhm. Fahrrad oder Auto?
Fahrrad.
Sport oder kein Sport?
Kein Sport. Okay.
Netflix oder Fernsehen?
Netflix.
Die nächste Frage ist quasi schon selbsterklärend. Live oder Playback?
Oh, wow. War das ein weiter?
Nein, ein 100-Millionen-prozentiges Live.
Bekannt und arm oder unbekannt und reich?
Unbekannt und reich? Was? Und was war das andere? Bekannt?
Bekannt und arm oder unbekannt und reich?
Dann bekannt und arm.
iOS oder Android?
Was war das erste?
iOS oder ach,
das
Android?
Ist, das ist App. Das ist das erste.
Das erste, okay. haben es gleich geschafft, noch 10 zu. Ja, ja, Vanessa, ja. Vanessa Mai oder Dieter Bohlen?
Vanessa Mai.
Wunder oder Zufall?
Wunder.
USA oder Deutschland?
Deutschland.
Berlin Tag und Nacht oder Köln 50667?
Berlin Tag und Nacht.
Ja, das war aber ein Fehler. Nein,
ist okay. Weiter. Ja oder vielleicht?
Ja.
Bar oder Club?
Bar.
Sänger oder Schauspieler?
Sänger.
Sofa oder Bett?
Sofa.
So, drei noch. Musik machen oder Musik hören?
Musik machen.
Zirkus oder Zoo?
Zirkus.
Und das letzte, Florian Silbereisen oder Thomas Seitel?
Florian Silbereisen.
Okay. Ja, vielen Dank. Das war's schon, war halb so schlimm. Wie oft hat er weiter gesagt, Herr Vogel?
Ich darf als Jury sagen, ja, ich war ja ein bisschen ungerecht, aber dreimal war weiter, also durchaus im Rahmen. Also noch,
das war sehr gut.
Ja, das war sehr, sehr gut, ja.
Hahn oder Luke?
Darf ich doch eins dazu sagen?
Ja, bitte.
Ein bisschen, ich will es aber nur wissen, jetzt aufgrund des Gesprächsverlaufs, Vanessa Mai oder Maite Kelly?
Ja, stimmt.
Manu.
Ja. Okay, das führte weiter. Vielen Dank. Das
Entschuldigung. Hahn oder Luke, Kind der 80er, dachte ich, weiß es von Star Wars. Hahn Solo oder Luke Skywalker?
Wow, soll ich dir was sagen? Ich habe noch nie in meinem Leben einen Film geguckt von Star Trek oder Star Wars.
Das habe ich tatsächlich auch mir jetzt schon gedacht, nachdem du es nicht verstanden hast.
Nur damit unser Gast hier nicht der Außenseiter ist, ich habe die Frage auch nicht verstanden und ich gucke diese Serien auch nicht. Also
hättest du mir die Filmmusik? Die Filmmusik hätte ich sofort gesagt. Star Wars.
Ja, oh gut. Ja, naja, gut. Aber dann hast du wieder eine Ähnlichkeit mit dem Herrn Vogel. Bin ich anscheinend der einzige Nerd hier in der Runde. Na gut, ist ja auch egal. Wollen wir mal ein bisschen über die aktuellen Sachen reden. Der Herr Vogel hat es ja schon eingangs gesagt in dieser sehr, sehr sympathischen Vorstellung, wie ich jetzt fand. Ich kannte sie vorher auch nicht, die Vorstellung. Die Single Wunder, die kam jetzt, glaube ich, dieses Jahr im August. Kann das sein?
Genau.
Ungefähr im August, genau. Deswegen hatte ich jetzt auch die Frage reingemacht, Wunder oder Zufall. Erzähl uns mal so ein bisschen. Ist ja eine sehr, sehr schöne Single, hat, glaube ich, auch eine schöne Botschaft, eine Botschaft, die auch Kraft gibt, finde ich zumindest. Habe sie mir jetzt ein paar Mal angehört und finde sie auch echt gut. Wie kam es zu der Single? Jetzt kommt's. Jetzt kommt was ganz Spannendes.
Nein, also ich muss.
Nee, nicht Spannendes.
Ich muss einfach dazu sagen, dass dieser Song, der hat unter anderem mein Leben auch verändert, meine Sichtweise auf bestimmte Dinge. Und die Geschichte, die dahinter steckt, die ist für mich sehr, sehr emotional. Mhm. Es ist halt meine Geschichte, die ich selbst erlebt habe. Ich habe nämlich jemanden kennengelernt übers Internet, mit dem ich mich super verstanden hatte, und der wohnt halt in Hamburg und ich wohne ja in Berlin, das war halt so, ne, man sieht sich, kann sich jetzt nicht irgendwie mal schnell treffen, sonst macht man das ja oft. Ja, und dann haben wir angefangen, weil wir gemerkt haben, dass wir uns sehr gut verstehen, dass wir ja erst 2 Wochen geschrieben haben und dann haben wir selber gesagt, wir wollen unbedingt auch uns hören, haben Nummern ausgetauscht und dann haben wir jeden Tag 2-3 Stunden telefoniert und tagsüber auch geschrieben und man merkte, dass sich da auch schon sehr, sehr viel entwickelt. So tiefgründige Gespräche hat man nicht einfach mit irgendwem. Und ich konnte das dann auch gar nicht abwarten und bin dann am 1. September 2018 bin ich dann nach Hamburg gefahren und wollte unbedingt ihn persönlich kennenlernen. Ja, er hat sich auch freigenommen und dann war ich da. Er hat mich dann empfangen am Bahnhof und da kam genau dieser Moment, den ich auch beschrieben habe. Ich bin ausgestiegen, ich habe ihn gesehen und das war halt das erste Mal in meinem Leben so Liebe auf den ersten Blick.
Ach echt?
Oh ja, das tut mir leid. Also das, ja. Und es sind so, ich muss mich gerade ein bisschen sammeln, tut mir leid.
Alles gut.
Es sind in der Strophe zum Beispiel singe ich ja, du bist mir echt was wert. Das sind Zeilen, die habe ich ihm geschrieben, als ich, kurz bevor ich ihn halt kennengelernt habe, also persönlich dann. Mhm. Und ich habe viele Textzeilen aus unserem WhatsApp-Verlauf, die sich so in mein Herz eingebrannt haben, habe ich genommen und wollte sie unbedingt in diesen Text reinschreiben.
Das heißt, du hast den Text auch dann natürlich selber geschrieben. Das hast du ja jetzt quasi beantwortet. Genau.
Also ich saß mit meinem Produzenten, mit Tobias Schweil und mit dem lieben Marc Hiller. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Wir saßen zusammen und dann sagte Marc, weil ich kannte den zu dem Zeitpunkt noch nicht, Tobi hat mir ihn vorgestellt und meinte dann so, Mensch Kevin, was schreiben wir denn heute? Was ist denn gerade ganz aktuell so bei dir los? Und dann hat Tobi gesagt, na Kevin, komm, erzähl doch mal von ihm. Und da sah man halt auch gleich in meinem Gesicht, wie sehr ich gestrahlt habe und wie mein Herz hat natürlich unendlich viel gepocht und das war auch viel zu früh eigentlich für so eine Emotionsgröße, die ich dazugelassen habe oder wir. Und ja, dann hat er gesagt, na, dann werden wir da mal drüber schreiben. Wie würdest du ihn denn betiteln? Und dann habe ich gesagt, naja, das ist halt irgendwie ein Wunder für mich, weil ich war fast 10 Jahre Single.
Ah, ne? Okay, krass.
Und er hat das erste Mal nach so vielen Jahren mein Herz wieder wirklich entfacht.
Ja. Das ist... Das Schöne an der Single ist, oder ist natürlich, dass man dass es für jeden irgendwie, also viele Leute, egal ob sie die ganz andere Hintergründe haben wie du, die diese Single hören, die können quasi ihre Geschichte damit irgendwie da irgendwie mit verbinden. Und das ist einfach eine Single, die einfach viele Leute, also die einfach viele Leute deswegen auch anspricht. Das finde ich so schön an diesem Lied. Es gibt ja durchaus Lieder, die das nicht können, die findet man vielleicht auch gut oder schlecht, aber das ist wirklich ein Lied, das man mitfühlen kann. Vielleicht nicht jeder Mensch mitfühlen kann, aber viele Menschen haben vielleicht irgendwas erlebt, was sie als ihr persönliches Wunder oder wo sie ihre Kraft rausziehen, sehen. Und das finde ich einfach das Schöne an dieser Single. Also lohnt sich auf echt da reinzuhören, kann man ja heutzutage ohne Probleme bei YouTube oder Spotify finden. Auch alle da draußen Zuhörer, die Single nicht kennen, Kevin Brian Smith, Wunder. Ich habe jetzt diese auch in der Vorbereitung gesehen, featuring Felicitas Paula Kadelke.
Ja.
Die wir ja auch, glaube ich, von den Bonitas kennen. Ist das richtig?
Das ist korrekt. Und ich muss dazu sagen, ich kenne sie schon ein bisschen länger, die liebe Feli. Und ich habe immer zu ihr gesagt, sie ist für mich ein Star. Und das ist heute immer noch so. Und deswegen habe ich mit ihr ja auch diese tollen YouTube-Videos gemacht, weil sie ist für mich einfach ein unfassbar großes Talent. Und menschlich gesehen ist sie wirklich einfach meine Wellenlänge. Und okay. Sie hat, bevor sie bei den Bonitas war, war sie bei mir und hat als Backing gesungen.
Okay.
Und das Irre an der Sache ist, da hat sie dann zu mir gesagt, Kevin, ich muss bei dir aufhören. Ist das okay? Sie hat mich sozusagen um das okay gefragt, weil sie hat ein Deal bekommen, dass sie bei Bonitas einsteigen soll. Und da habe ich gesagt, du musst, du nimmst deine Sachen und du wirst sofort gehen. Du musst.
Ich möchte dich hier nicht mehr sehen.
Genau. Ja? Und ich habe gesagt, egal was ist, meine Tür steht immer für dich offen und ich werde immer mit dir Musik machen, ob du jetzt eine Bonitas bist oder ob du meine Backing bist oder wie auch immer. Ich werde immer an deiner Seite sein und das hat sich bis heute, wie gesagt, für mich war klar, mein erstes Video, was ich bei YouTube auch hochlade als Cover, ich wollte es unbedingt mit ihr machen und das habe ich auch getan.
Ich möchte auch eins zu sagen zu Wunder. So ein bisschen anschließend zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Tatsächlich, wir hören ja durchaus, Herr Kaiser stimmt mir dazu, so einige Lieder im Rahmen unserer Podcast-Karriere.
Ja.
Und man geht da nicht mit so ganz viel Erwartung rein, aber Wunder ist wirklich ein wundervoller Song, wenn ich das so sagen darf. auch mal ganz weg von Schlager, das soll jetzt nicht die ultimative Lobhudelei sein. Das ist aber ein guter deutscher Popsong. Der einfach wesentlich mehr Öffentlichkeit auch verdient hat, weil es echt ein richtig guter Song einfach ist. Also Respekt dafür wirklich. Dankeschön. Und dann noch die Geschichte dahinter, die natürlich das Ganze noch herzzerreißender macht. Die kannte ich jetzt vorher nicht. Aber das macht das Ganze natürlich noch irgendwie noch viel, viel herzlicher. Und meine Frau hört hier öfter mal Sachen mit, die ich hier auch über den Schlager-Podcast dann mithören muss. Und dann sagt sie auch, oh bitte, mach die Musik aus. Das sagte sie bei dem Song tatsächlich nicht, sondern wir durften es nochmal hören.
Oh wow.
Fühle dich geehrt.
Also wenn Herr Vogels Frau nicht will, dass der Vogel ausmacht, dann ist das schon wirklich, das ist schon fast ein Ritterschlag.
Genau. wisst ihr, dieser Song, es sind ja alle Songs, die ich geschrieben habe, bis jetzt auch so ich habe ja auch davor schon einen Song mal veröffentlicht einfach, um für die Leute einen Song rauszubringen. Und alle Songs, die ich schreibe, es sind halt echte Texte. Mhm. Und ich glaube, das ist vielleicht auch dieser Zauber in meinen Songs. Also ich glaube, dass genau das ist.
Ist es denn manchmal schwer zu verstehen, wir haben die Frage schon mal gestellt in einem anderen, bei einem anderen Gast, aber ist es denn manchmal schwer zu verstehen, dass man ja wirklich was kann und auch gut singen kann und selber seine Texte schreibt und das auch eigentlich bei allen, die man fragt, gut ankommt, aber es irgendwie andere Künstler gibt, die vielleicht einfach nur durch eine Fügung des Schicksals hier irgendwo mal zur richtigen Zeit was gesagt oder nicht gesagt, die dann einfach einen super großen Erfolg haben und man selber wartet noch auf diesen, ja, will jetzt nicht zu nahe treten, aber auf diesen ganz, ganz großen Erfolg, oder denkt man da einfach gar nicht dran und macht einfach weiter?
Ich sag's auch so, wie es ist, ne? Ich bin, also mein Tobi, ne, also der, mit dem ich ja das ganze Projekt hier mache, der ist natürlich sehr nach vorne und der sieht das sehr aus der Business-Ebene und es ist auch seine Aufgabe, weil meine Aufgabe im Ganzen ist es, nämlich dieses Herz da so reinzulegen, wer ich halt bin, weil ohne das wäre ich oder wäre dieses Projekt halt auch nicht so. Und es ist immer total blöd, sorry, es ist total blöd, mich immer selbst als Projekt zu betiteln. Aber das Ding ist, dass ohne Tobi wäre das alles auch gar nicht möglich, ne? Oh Gott, ich muss das gleich mir auch.
Das Projekt wäre nicht möglich, ne?
Ja, das wäre einfach nicht möglich, dass ich das alles halt machen kann.
Na, also tatsächlich, ich glaube, worauf Herr Kaiser auch hinaus wollte, ist so dieses, wir sehen ja durchaus mal so Schlager, wenn wir jetzt im Bereich Schlager bleiben, so Schlagershows, wo dann Künstler auftreten, wo man echt sagt, was machen die hier? Und dann höre ich deinen Song Wunder. Ich will dich jetzt nicht noch emotionaler machen. Sorry. Sorry. Zu viel Lobhudelei. Also sag bitte, wenn ich Stopp machen soll. Dann denkt man, Alter, da gehört der doch mitten rein mit so einem Song.
Wisst ihr, ich bin einfach unheimlich dankbar für jede einzelne Nachricht, die ich bekomme, für jedes Kommentar, was unter irgendeinem Post kommt. Und ich bekomme so viele tolle Nachrichten von Menschen, was sie alles schaffen durch meine Musik, durch meine Persönlichkeit, wenn ich zum Beispiel in einem Stream bin und für die Menschen singe, was bei denen ausgelöst wird. Das macht mich natürlich mega stolz. Und ich habe diesen Business, diese Business-Sicht, die habe ich da einfach gar nicht, sondern mir ist es wichtig, dass ich diesen Menschen, genauso wie ich es immer gemacht habe, ich möchte diesen Menschen einfach was geben, aus meinem Herzen, was ich über diese ganzen Jahre selber so gelehrt habe und ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, es ist einfach, ich kann es nicht anders als über diese Musik am besten nach draußen transportieren. Ne?
Nee, ich glaube, das kommt schon ganz gut rüber. Also das finde ich fantastisch. Also diese Einstellung und dieses Leben von Feedback und dieses, ich mache mein Werk, ich mache meine Musik und wenn die ankommt und ich kriege ein Feedback und die Leute sagen mir, die Musik gefällt mir, die Musik hat mir geholfen. Und das Ganze nicht festzumachen, den Erfolg an Verkaufszahlen oder an YouTube-Klicks und so, was mit Sicherheit auch wichtig ist, ganz klar, finde ich ganz toll und macht mich auch ein bisschen emotional. Tatsächlich. Meine ich nicht ironisch, wirklich. Finde ich eine tolle Einstellung.
Ja, definitiv. Kevin, wann kommt denn das Album?
Das Album am liebsten gestern.
Okay, das wird jetzt das
wird knapp. Das wird knapp.
Aber ganz ehrlich, die Frage könntet ihr einfach Tobi stellen, weil ich habe keine Ahnung und ich schaue da auch gar nicht so drauf, wann das nächste irgendwie kommt und was da alles passiert, sondern ich ich genieße einfach wirklich diese ganzen Dinge, die ich jeden Tag erleben darf. Deswegen, ich habe mich heute auch so den ganzen Tag darauf, ich habe wirklich nur geschuftet wie eine Hafen, ich darf es nicht sagen, Entschuldigung. aber ich habe den ganzen Tag, habe ich gewusst, heute Abend sitzt du hier das allererste Mal in einem Podcast und ich meine, ihr seid ja auch nicht einfach irgendwie so auf mich aufmerksam geworden, sondern das hat ja auch irgendwelche Verbindungen gehabt. Sonst wäre ich heute ja nicht hier. Ne? Und ich bin einfach dafür so dankbar. Und Tobi macht halt seine Aufgabe und die macht ja auch so unfassbar gut. Und ohne ihn, wie gesagt, wäre ich einfach nicht hier, wo ich jetzt sitze. Ne?
Und wir sind auch dankbar, dass du da bist.
Genau.
Um das mal zurückzugeben, wirklich.
Ja, ich danke euch wirklich dafür.
Sehr gerne, sehr gerne. Kannst du mal, wir haben ja jetzt schon fast anderthalb Stunden, kannst du mal, weil ich glaube, das interessiert, also uns interessiert es sowieso, wir haben jetzt vielleicht einen oder anderen Einblick schon von einem anderen Künstler, aber das interessiert die Zuhörer immer sehr. Kannst du mal so, einfach mal aus dem, du hast gesagt, du hast jetzt heute auch viel gearbeitet und so die letzten Wochen auch, was wie sieht denn dein Alltag zurzeit aus? Was machst du so? Also jetzt auch auf die Musik bezogen. Nicht, dass du jetzt irgendwie einkaufen gehst und sondern wie ist so dein Schaffensprozess? Was machst du so? Wie kann sich das ein Fan jetzt zum Beispiel oder ein Hörer, wie kann er sich das vorstellen? Der sieht nämlich das fertige Produkt, der sieht dann die Single. Aber wie kommt es dazu? Was arbeitest du da?
Pass auf, jetzt werdet ihr wahrscheinlich total aus der Wäsche fallen, aber ich bin heute Morgen um 6 aufgestanden und ich habe eine Verpflichtung. Ich arbeite seit über 2 Jahren in einem italienischen Restaurant und die haben mir halt alles ermöglicht, Freiräume geschaffen und so weiter. Und für die, ich bin denen halt unfassbar dankbar, dass ich das alles machen konnte, sonst hätte ich mich gar nicht so verwirklichen können. Ja, also von der Zeit her. Die haben mir natürlich eine Sicherheit gegeben in Bezug auf, dass ich natürlich mein Geld habe jeden Monat und natürlich gearbeitet habe. Und ich bin dort dann jetzt ein Jahr war ich ganz normal in der Küche tätig und habe dort gearbeitet in einer Salatbar. Also total süßer Job, ja. Ich habe das total gerne gemacht. Und sie wussten aber auch, dass ich mehr kann als das. Und mittlerweile arbeite ich jetzt seit einem Jahr dort im Management. Ich habe da ganz viele Menschen, die haben gerade jetzt durch die Corona-Zeit sehr große Existenzängste. Und an sich wollte ich im Mai aufhören, dort zu arbeiten. Ich habe aber gemerkt, dass als wir zusammensaßen, dass sie mich dort noch brauchen. Und dann habe ich gesagt, ich kann jetzt noch nicht gehen. Und ich werde jetzt auch diesen Laden nicht so schnell verlassen, weil ich glaube, sonst wäre da ein Stück Herz weggegangen. Und das konnte ich denen jetzt nicht antun über diese Zeit. Und ich arbeite ganz normal meinen Job als Manager und als Führungskraft und für mich am wichtigsten als Vorbild für die Leute. Und alles andere mit der Musik mache ich noch zusätzlich. Das heißt, ich war heute den ganzen Tag arbeiten. Und das war wichtig, dass ich für die Menschen und für den Laden und für die Firma letztendlich da war. Und bin dann losgegangen, hab was Kleines gegessen. Jetzt bin ich bei euch. Morgen früh um 6 beginnt der Alltag für mich wieder. Ich gehe dann auch wieder ganz normal arbeiten. Allerdings nicht so lange wie heute. Und danach werde ich noch Radio-IDs muss ich einsprechen. Dann fange ich an, zum Beispiel am Piano Songs noch zu schreiben oder das sind so viele Sachen, die dann immer also jeden Tag ist halt irgendwie gefüllt von vorne bis hinten, aber wichtig ist, dass ich weiß, dass ich alles, was ich mache, mit dem Herzen mache und wenn ich das nicht mache, dann lasse ich es sein.
Ja, ich glaube, das zumindest das ist, glaube ich, angekommen. Und das merkt man dir, glaube ich, auch an. Also, dass man vor allen Dingen nach so einem Arbeitstag oder noch den Job und dann noch an diesem Traum weiterarbeitet und die Sachen macht. Daran merke ich zumindest, und ich glaube, Herr Vogel gibt mir da recht an der Stelle, dass das dann eine Sache ist, die wirklich vom Herzen kommt und an die da, wo einem was dran liegt.
Ja, also es ist zum Beispiel so, dass ich wollte jetzt nächsten Monat zum Beispiel 2 Wochen auf Tournee gehen durch ganz Deutschland bis Zürich und also noch bis in die Schweiz. Durch Corona ist das natürlich jetzt nicht mehr möglich. Und die geben mir auch, wenn ich möchte, 2 Wochen einfach frei. Die geben mir auch 4 Wochen frei, wenn ich das brauche. Und also die machen halt alles möglich. Ja, und warum soll ich den Menschen, die mir alles ermöglichen, letztendlich irgendwie nicht etwas zurückgeben? Also das ist ja, wie gesagt, so geben und nehmen. Und somit habe ich an sich ein sehr ausgefülltes Leben zurzeit. Aber sie wissen auch, sollte die Musik jetzt größer werden und es wird viel passieren in der nächsten Zeit. Wir werden natürlich auch noch das eine oder andere eine Single dann veröffentlichen. Vielleicht werde ich dann ja auch irgendwie mal irgendwo live auftreten können, wenn Corona jetzt hier vielleicht mal ein bisschen besser wird. Und. Ja, dann bin ich natürlich viel mehr unterwegs und dann mache ich das natürlich auch.
Also ist vertraglich festgelegt, wenn du ein neues Mitglied der Kelly Family wirst, dann kannst du da kündigen, oder?
Ja, hiermit mache ich einen Aufruf. Angelo Kelly hat ja die Familie jetzt erstmal verlassen. Den Part könnte ich stimmlich auf jeden Fall von der Range könnte ich übernehmen. Texte kann ich auch alle auswendig. Das Einzige, was ich nicht kann, die ganzen Instrumente spielen, die er spielt.
Das geht mal noch hin. Aber die Haare sind zu kurz, oder? Ist das mal.
Naja,
das richtig?
Ja. Die Haare sind zu kurz, ja.
Ja, Haare können ja wachsen. Das ist ja das, ist ja das Kleinste. Gut,
Und ich müsste mich halbieren.
Ja, obwohl, du hast glaube ich.
Ich will jetzt nicht böse sein, ich sage jetzt nichts.
Nein. Du hast ja, glaube ich, auch, habe ich zumindest irgendwo gelesen, weil du hast vorhin gesagt, irgendwie 135, aber du hast, glaube ich, 20 Kilo abgenommen irgendwann mal, ne? Oder
30
ist das,
hast du sogar.
30 gesagt, sogar.
32 waren es.
32. Ja, also.
32 Kilo, weil ich vielleicht in den 10 Jahren Bäckerarbeit, die ich vorher getan habe, vielleicht ein bisschen viel gegessen habe und habe dann Diabetes bekommen. Ja, letztes Jahr. Okay.
Tatsächlich, oh Gott.
Ja, aber alles gut. Also ich bin super eingestellt und brauche auch gar nicht viel Medikamente oder irgendwas einnehmen, sondern nur das Nötigste. Und mein Doc sagt, du bist ein Vorzeigepatient. Das freut mich umso mehr und ich fühle mich auch super.
Abschließend, Kevin, wenn jetzt die Leute, die sich gehört haben, jetzt auch hoffentlich genau den gleichen, auch super sympathischen Eindruck von dir haben, den wir haben. Sehr schönes Gespräch. Wie kann man dich, du hast es ja gerade schon gesagt, wird ein bisschen schwer wegen Corona, aber wo, wie, wann kann man dich das nächste Mal irgendwo kennenlernen, sehen, deine Musik hören? Was ist so das Nächste, was du all den Interessierten da draußen mitgeben kannst? Wann gibt es irgendwas Neues von dir?
Also es gibt definitiv von mir eine neue Single, vor Weihnachten noch.
Noch vor Weihnachten, okay.
Vor Weihnachten noch. Und ansonsten mache ich sehr viel im Social-Media-Bereich, also Instagram zum Beispiel, auch Livestreams. Und für die ganz doll Interessierten habe ich ja auf meiner Homepage ein Newsletter, wo ich immer in ganz kurzen Abständen private Videos mache, die ich aber nicht veröffentliche, sondern nur die Leute, die den Newsletter abonniert haben, die können dort sozusagen dann dieses Video schauen.
Spannende Strategie.
Ja.
Sehr spannende Strategie.
Instagram-Name, wie ist der? Vielleicht nochmal sagen.
Instagram heiße ich Kevin Brian Smith's Music.
Mit AI geschrieben, bevor man
sich
findet.
Entschuldigung.
Ja, nicht bevor man nachher irgendwo anders landet. Und, vielleicht gibt's
beim Wendler oder sowas.
Ja, beim Wendler oder so, genau. Man weiß es ja nicht.
Okay.
Ja, cool. Ja, sehr schön, Herr Vogel. Haben Sie noch was? Ja,
Herr Kaiser, ich bin ein bisschen geflasht. Ich fand es einfach nur grundsympathisch, mal weg von Musik. Es war eine tolle Geschichte, die erzählt worden ist. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Ich fand es grundsympathisch. Und ich bedanke mich wirklich ganz herzlich für dieses tolle Interview, wirklich. Also ich empfand es auch gar nicht als Interview, sondern einfach als, als einfach ein angenehmes Gespräch.
Genau.
An der
genau.
Theke, auch wenn du keinen Alkohol trinkst.
An der Käsetheke. Oh, ich liebe Käse.
An der Käsetheke, okay.
Ich liebe Käse.
Ich dachte an der Bäckertheke jetzt, aber Entschuldigung. Also,
Wir haben das Versprechen, glaube ich, auch schon Patrick Keil, der ja übrigens auch von DSDS kam, abgenommen, und auch Sarah Schiffer. Wenn du mal irgendwann mal richtig durchstartest und mal die eine richtig große Halle füllst oder sonst auch immer, dann denk vielleicht an uns, lad
uns
vielleicht
dazu ein. Wenn du bei der Kelly Family
bist. Wenn du bei der Kelly Family bist, lad uns vielleicht mal ein. Dieses Versprechen nehmen wir jetzt einfach jedem ab und um unsere Zukunft da auch ein Stück weit zu sichern, dass wir auch im hohen Alter noch zu Konzerten gehen können. Hat uns auf jeden Fall super, super gefreut, Kevin. Der Vogel hat es gerade schon gesagt. Jegliches Feedback auch von euch da draußen an uns. Gerne an redaktion@schlagerfieber.de richten. Jegliches Feedback natürlich dann auch auf unserem Instagram-Kanal, auf unserem Facebook-Kanal oder auch direkt bei Kevin bei den sozialen Medien, ihm ein Feedback dazu geben. Und ich würde sagen, ja, Kevin, vielen, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast.
Ja, sehr, sehr gerne. Dankeschön. Also es war heute auch schon wieder eine tolle Erfahrung für mich, weil, wie gesagt, das war mein erster Podcast und auch über diesen langen Zeitraum. Ihr merkt ja, ich erzähle gerne und ich erzähle auch viel, aber es gibt halt auch viel zu erzählen.
Genau, war super interessant.
Und der Podcast hat einen Erfolg gebracht, du hast einen Fan mehr, das ist meine Frau. Oh. Ich natürlich auch, aber meine Frau auf jeden Fall.
Liebe ja. Grüße an Frau Vogel.
werde ich Frau Vogel ausrichten, danke.
Alles klar. Kevin, wir bedanken uns für euch da draußen. Wie gesagt, Feedback an uns. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder bei Make Schlager Great Again. Ich wünsche alles Gute und eine gute Zeit. Bis dahin.
Tschüss.
Lieben Ciao. Dank und bis dann. Ciao, ihr Lieben.
Ciao. Ciao.
Together we will make Schlager strong again. We will make Schlager wealthy again. We will make Schlager proud again. We will make Schlager safe again. And yes, together, we will make Schlager great again.